Hast du dich schon mal angestrengt und etwas gemacht, was dir auch Nerven gekostet hat oder Geld, nur um festzustellen, dass das, was du getan hast, völlig sinnlos war, völlig unnötig, überflüssig? Kennst du das Gefühl, wo du dir denkst, oh, hätte ich mir auch sparen können, so viel Arbeit, so viel Geld, sinnlos, völlig sinnlos, oder? Kennst du? Ist dir sicher oftmals schon passiert in deinem Leben. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich mein Auto reparieren wollte. Da war irgendein Fühler im Abgassystem kaputt und die Werkstatt hat mir den gesamten Kabelbaum ausgetauscht und das war richtig teuer mit dem Ergebnis, dass ich viel Geld bezahlt habe, aber das Problem nicht gelöst war. Völlig sinnlos, dieses Geld. Natürlich hat die Werkstatt gesagt, ich habe dir das jetzt eingebaut. Es hat zwar nichts genutzt, aber dafür haben wir es dir aber auch eingebaut. Du musst es jetzt bezahlen. Und am Ende, und das war dann das Bittere, war einfach ein einfaches Kabel, das man zusammengelötet hat. Ein einfaches Kabel und damit war das Problem behoben. Hätte man, wenn ich selbst mit dem Lötkolben mich unter das Auto gelegt hätte, nein, nicht wirklich, aber du denkst dir dann, oh, wie sinnlos, kennst du das Gefühl der Sinnlosigkeit? Ostern ist das Fest und der Punkt, wo sich entscheidet, ob das, was du glaubst und ob das, wofür du stehst, sinnvoll ist oder sinnlos ist. Denn die Frage muss man sich ja schon stellen, wie kann das überhaupt sein, dass Menschen im ersten Jahrhundert so begeistert waren von Jesus, diese Bewegung Jesu so Fahrt aufgenommen hat? Ich würde mal sagen, marketingtechnisch hat Jesus alles falsch gemacht. So startet man keine Bewegung. Das war zunächst einmal, und das wird uns in diesem Johannesevangelium auch richtig schön beschrieben, es war ein genialer Flop. Wir alle hätten gesagt, na, das war ja aber ein Dampfplauderer. Ja, das ist ja furchtbar. Nein, also mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Nein, das ist ja, jetzt ist es zu Ende. Und Johannes, der uns dieses Evangelium aufgeschrieben hat, das uns jetzt die letzten 7 Wochen beschäftigt hat, der hat sich die Mühe gemacht, und deswegen haben wir auch das Thema Augenzeuge genommen. Er sagt, ich bin Augenzeuge gewesen, ich bin nebendran gestanden. Ich habe das alles, was ich euch aufgeschrieben habe, ich habe das alles erlebt und ich habe euch das aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Ihr sollt das aus erster Hand erfahren, quasi nebendran stehen und nebendran sitzen. Ich sprach mit jemandem, der online uns zuschaut, der hat mir dann reflektiert, hat mich angerufen, hat gesagt, Gottfried, letzten Sonntag, das war gerade so, als würde ich neben dem Grab von Lazarus stehen. Als würde ich gerade Jesus weinen sehen, als würde ich das gerade erleben. Und das ist das, wofür ich auch heute bete, dass du das nicht einfach nur so als Information an dich ranlässt, sondern dass du merkst, dass du da hineingenommen bist, dass das heute noch relevant ist. Denn Paulus bringt das auf den Punkt, bevor ich jetzt uns den Bericht von Johannes anschaue und wir noch ein paar richtige Goldstücke da drin finden. Paulus fasst es so zusammen. Paulus, das ist ein jüdischer Rabbiner gewesen, den es furchtbar gerissen hat, der war so voll gegen Glauben, voll gegen Jesus, voll gegen die Christen, der hat die Christen gefangen genommen, er hat sie umbringen lassen und sowas alles. Und da kam der gerade so mit neuen Briefen nach Damaskus und dann kommt ihm Jesus, der Auferstandene, kommt ihm in die Quere. Das ist schon einige Jahre nach dem Osterfest, kommt ihm in die Quere und begegnet ihm und spricht zu ihm und diesen Paulus, diesen Gelehrten, das war so ein Professor, Doktor, irgendwie so ein ganz gelehrter Mensch, den reißt es völlig und der macht gerade das Gegenteil von dem, was er vorher gemacht hat und verkündigt Christus. Und weil ihm Christus quasi erschienen ist, er ist ihm begegnet, er hat mit ihm gesprochen, das war für ihn so eine erschütternde Erfahrung, sagt er dann im Brief, den er an die Korinther schreibt, an eine seiner Gemeinden, schreibt er, Christus wird somit als der verkündigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Und das ist für uns alle unglaublich wichtig. Ich meine, wir gehen auf die Friedhöfe, wir gehen in Kirchen und überall begegnet uns das Kreuz und oft ist das Kreuz nicht leer, sondern oft hängt an diesem Kreuz eine Figur. Eine Figur, so wie der Holzschnitzer oder der Bildhauer sich das vorgestellt hat, wie Christus da gehangen hat. Und oftmals bleiben wir auch daran hängen. Wir bleiben daran hängen, dass wir sagen, ja, Jesus, mindestens die, die Christus nachfolgen wollen, die haben das auch dann erkannt für sich, die sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du meine Sünden am Kreuz getragen hast. Und dann sind wir ganz zufrieden, wenn dieser Christus da auch hängen bleibt und wir unser Leben einfach so weiterleben können, wie wir es leben wollen. Und das ist nicht die Botschaft von Ostern. Die Botschaft von Ostern ist nicht, das kann dich unberührt lassen, sondern Jesus sagt, ich komme mit. Ich komme mit. Ich komme mit durch dein Leben. Ich komme mit. Ich will dein Leben verändern. Wir verkündigen den Christus, der nicht am Kreuz hängen geblieben ist, der nicht im Grab geblieben ist, was die meisten Menschen tun und was auch damals alle erwartet haben, dass Jesus tun würde, was alle Menschen tun, nämlich du legst sie ins Grab und sie bleiben da drin. Und wie können dann einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht, fragt Paulus. Das ist so eine Frage, die man so als Rabbiner fragt. So eine Lehrgesprächfrage. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Angenommen, das gibt es nicht. Angenommen, mit dem Tod ist alles aus. Angenommen, das ist so. Dann ist Christus auch nicht auferstanden. Logisch, oder? Dann gilt das auch für Christus. Wenn keine Toten auferstehen, gilt das auch für Christus. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und das ist das, was wir in unserem Kopf immer wieder gerade rücken müssen. Wir nehmen natürlich aus der Bibel die Informationen, da finden wir die Bücher, da finden wir auch das Buch, das Johannes uns geschrieben hat, da lesen wir, was er uns geschrieben hat. Aber das, was er uns geschrieben hat, wurde später aufgeschrieben. Das hat er aufgeschrieben, als er gedacht hat, es wäre sinnvoll, mal so ein Buch zu verfassen, weil da kommen ja noch Menschen nach mir und nach mir und nach mir bis heute 2023 hier in Amberg, die das hören müssen. Deswegen hat er dieses Buch aufgeschrieben. Aber die Menschen haben nicht damals geglaubt, weil es da ein Buch gab, sondern sie haben geglaubt, weil Christus auferstanden ist. Und das ist letztlich unsere Grundlage. Das ist die Grundlage deines Glaubens. Darauf stehst du. Und alles andere, da kann man drüber diskutieren, aber darüber kann man nicht diskutieren, weil das ist der Schalter, an dem sich Sinn oder Unsinn entscheidet. Daran entscheidet sich das. Entweder Christus ist auferstanden, dann ist unser Glaube absolut sinnvoll, dann gibt es dieses Leben, das nie mehr aufhört. Dann ist die Macht, die dem Leben entgegensteht, zerbrochen. Darum geht es nämlich mit dem Tod. Wir reden vom Tod, aber der Tod ist ja letztlich der, der das Leben zerbrechen will. Das Leben zerstören will, triumphieren möchte über das Leben. Und in der Auferstehung sehen wir Christus, das Leben, ich bin das Leben, triumphiert über den Tod. Die Machtverhältnisse haben sich verschoben. Und es ist nicht sinnlos, was wir glauben. Und dann sagt Paulus, und das finde ich dann ganz spannend, und da wird es dann für uns so absolut relevant. Im Brief an die Epheser, das ist eine andere Gemeinde, an die er schreibt, schreibt er, er will erkennen, mit was für einer überwältigend große Kraft Christus unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Vielleicht hast du dir gedacht, ja, das mit dem Glauben, das ist ja was für Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen oder Menschen, die verzweifelt sind oder Menschen, die sonst irgendwie seltsam drauf sind. Aber Paulus sagt, lasst es mich euch mal sagen, das ist nicht für Menschen, die keine Lösung mehr haben, sondern das ist für Menschen, die leben wollen und die mit Kraft leben wollen, die kraftvoll leben wollen. Und das ist letztlich das Geheimnis, dass wir auch, wenn wir von der Auferstehung reden, da ist eine Kraft gewesen, mit der Christus aus den Toten auferweckt wurde. Das Grab ist also leer, gleich hören wir die Geschichte, die uns Johannes aufschreibt. Und dieselbe Kraft, die kann in dir wirksam sein. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat. Und wenn wir diese Perspektive bekommen, dann ist das, was wir hier tun, unaufhaltsam. Weil wenn du dir bewusst machst und auch vielleicht darum bittest und dafür glaubst, dass die Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckt wurde, in dir wirksam ist. Also wenn das bei dir irgendwann mal so richtig plingling macht und du das schnallst, dann frage ich dich, wer kann dir in den Weg stehen? Wer kann dich aufhalten? Wer kann uns aufhalten? Wer kann das Evangelium aufhalten? Es gibt niemanden, der stärker ist als Gott. Danke. Danke. Das 5 Euro. 5 Euro. Kriegst du 5 Euro für das Halleluja. Das war an der richtigen Stelle gesagt. Machen wir sonst hier nicht, aber es war an dieser richtigen Stelle ganz gut. Und Johannes nimmt uns jetzt mit hinein und lest mal diese Geschichte für euch ganz neu. So schreibt man keine Erfolgsgeschichte, so schreibt man keine Lügengeschichten, so schreibt man nichts, was man sich ausdenkt. Was uns hier begegnet, sind Menschen wie du und ich, die völlig durch den Wind sind, völlig verwirrt sind, völlig verängstigt sind, die überhaupt nichts rallen, die gar nichts kapieren, die einfach nur überfordert sind von allem, was gerade jetzt eben in den letzten Tagen passiert ist. Und Johannes nimmt uns mit. Und ihr erinnert euch, letzten Sonntag habe ich euch schon von Lazarus erzählt, wo Jesus am Grab war und diesen Mann, diesen Freund von ihm auferweckt hat. Dieser Lazarus, sagt die Legende, Heinrich hat mich darauf hingewiesen, hat noch ein schönes Leben gehabt, ist noch nach Zypern gegangen und hat dort als Bischof wirksam gewesen. Ob es wahr war, wissen wir nicht, aber kann ich mir vorstellen, weil dieser Lazarus ist ja nicht aufgeweckt worden, nur um sich seiner selbst willen, sondern um deiner Willen, dass du glaubst. Deswegen ist der Lazarus aufgeweckt worden. Vielleicht hat er da irgendwo als Bischof da das Evangelium verkündet. Aber jetzt passiert Folgendes. Jetzt sind die Leute begeistert von Jesus und es fangen an, viele zu glauben und diesen Verantwortlichen, die damals gedacht haben, das läuft uns jetzt aus dem Ruder und wir kriegen Stress mit den Römern, das waren jetzt plötzlich zu viele. Zu viele glauben jetzt. Und die schmieden jetzt einen Mordkomplott. Sie wollen jetzt Jesus umbringen. Und ihr kennt die Geschichte, wenn ihr sie nicht kennt, lest sie einfach nach in eurer Bibel, in den Evangelien, Johannes Evangelium, 19. Kapitel, da wird das alles gut beschrieben. So, sie liefern Jesus Pilatus aus, damit er gekreuzigt wurde. Hat der Pilatus sich auch nie träumen lassen, dass er noch 2023 gekreuzigt, der Pontius Pilatus, dass sein Name irgendwie jeden Sonntag gesagt wird. Hat er sich auch nicht vorstellen können, dass der so traurig berühmt wird, da dieser Pilatus. Jedenfalls, dieser Pilatus war ein Weichei und der hat einfach gedacht, ich will jetzt hier auch keinen Stress haben und hat Jesus ausgeliefert. Und die Leute, die dabei standen, die müssen ja, und du musst das ja selbst so für dich denken, da läuft doch gerade was schief, das kann doch gar nicht sein, das kann doch gar nicht der König sein, das kann doch gar nicht der Messias sein. Und dann sehen sie, wie Jesus selbst das Kreuz hinaustrug zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, Golgatha Schädelstätte. Und die denken sich, ja, was passiert jetzt hier, wie soll das enden? Hat Jesus wirklich gelogen? Hat er irgendwie, war der größenwahnsinnig? Nimmt das jetzt ein böses Ende mit ihm? Und dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere auf jeder Seite ein, in der Mitte aber Jesus. Johannes hält sich in den Beschreibungen, die wir hier bekommen, nicht mit den Details auf. Das lag einfach auch daran, dass es auch 100 Jahre später noch gereicht hat zu sagen, sie haben ihn gekreuzigt. Das hat gereicht, damit die Leute, dass bei den Leuten ein Film ablief. Da musstest du keine Details erzählen. Das war so furchtbar und so schlimm, dass es einfach nur gereicht hat zu sagen, die haben ihn gekreuzigt. Und dann steht dieser Johannes, der uns das aufschreibt, steht dabei und schaut zu. Und Maria, die Mutter Jesu, steht daneben und dann sagt Jesus zu Johannes, schau mal da, Maria, kümmere dich um sie, das ist jetzt deine Mutter, und Maria sagt, dein Sohn. Also Johannes wird sozusagen der Adoptivsohn jetzt von Maria, von Jesus so eingesetzt. Das erlebt der Johannes alles und beschreibt es uns. Und als Jesus von dem Essig genommen hatte, weil er gesagt hat, mich dürstet, sprach er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Also auch hier bekommen wir einen Bericht, dass Jesus tot war, gestorben. Das bezeugt der, der mit eigenen Augen gesehen hat, und es mit eigenen, und sein Bericht ist wahr. Johannes steht daneben und er sagt, wisst ihr was, Leute, besser kann ich es euch nicht beschreiben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gehört, was er gesagt hat. Ich habe es gesehen, da hängt er jetzt. Und dann reflektiert Johannes und sagt, was ist hier los? Das muss einen umtreiben, das muss dich umtreiben. Da musst du sagen, gut, möglicherweise habe ich meine Hoffnung auf den Falschen gesetzt. Möglicherweise habe ich mich einfach verblenden lassen. Möglicherweise hat er mich einfach nur schwindelig geredet. Oder ich fand ihn einfach nur nett, weil wir lesen ja auch, dass Jesus und Johannes noch eine ganz besondere Beziehung zueinander hatten und Johannes Jesus liebt und Jesus Johannes liebt und so. Also sie hatten eine besondere Beziehung zueinander und das muss für diesen Johannes extrem erschütternd gewesen sein, das alles so mitzuerleben. Habe ich mich in Jesus so getäuscht? Gibt's doch gar nicht. Und dann sagt er nochmal und unterstreicht das, er weiß, dass er die Wahrheit sagt und bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Und das ist die ganze Absicht dieses Johannesevangeliums, dass du das liest und dir klar machst, da macht sich jemand die Mühe, das, was er erlebt hat, mir aufzuschreiben, möglichst detailliert, mit allen Gefühlen, mit allen Widersprüchen, mit allen Dingen, die man so erleben kann, damit ich selbst ein Bild machen kann davon, was da eigentlich abgelaufen ist. Und vielleicht jetzt fragt sich Johannes, was soll ich jetzt eigentlich glauben? Was soll ich eigentlich glauben? Und niemand stand am Grab und hat von 10 runtergezählt, als die Sonne aufgegangen ist. Da waren die nicht am Grab und haben gesagt, Jesus hat gesagt, er wird auferstehen, kommen Leute am dritten Tag, wir treffen uns am Grab. 10, 9, 8 und Thomas und Johannes und alle waren da gesehen und haben eins am anderen, so wie ihr manchmal hier auch beim Countdown, runterzählt. Niemand, die haben sich versperrt in eine Tür, die hatten die Hose voll, die haben gezittert wie Espenlaub, die haben gedacht, wir werden die Nächsten sein, die jetzt umgebracht werden. Keiner hat damit gerechnet, dass Jesus von den Toten auferweckt wird. Gut, die einen haben gesagt, gut, das könnte sein, dass vielleicht die Jünger da so ein bisschen das so tun, als würde Jesus auf, deswegen haben sie auch das Grab versiegelt und Wachen davor gestellt und sowas alles, um da auch sicher zu sein, dass da nicht irgendwie jetzt was gestohlen wird. Aber lass uns mal noch gerade hineinnehmen, jetzt ist Jesus gekreuzigt und jetzt treten zwei Männer auf den Plan, die so manchmal so untergehen. Josef aus Arimathea, wir erfahren von ihm, dass er ein Jünger Jesu war, wir erfahren von ihm, dass er relativ reich war, der hat auch ein Grab besessen, das für ihn wahrscheinlich gemacht war. Und dass er jetzt Jesus dann gibt und Josef aus Arimathea sagt, den Jesus, jetzt ist er tot, aber wir können ihn da nicht am Kreuz hängen lassen, weil jetzt sind die Feiertage und da kann er nicht am Kreuz hängen bleiben. Und er geht zu Pilatus und fragt, darf ich den toten Jesus haben? Darf ich den vom Kreuz abnehmen? Und Pilatus sagt ja, er erlaubt es ihm. So ein heimlicher Nachfolger Jesu, der aber jetzt so richtig aus der Deckung kommt. Und dann tritt ein zweiter Mann neben diesem Josef von Arimathea auf, und den kennen wir auch schon aus dem Johannesevangelium im dritten Kapitel, Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer, ein Gesetzesgelehrter und ein Mitglied des Hohen Rats, des Sanhedrin. Das war also, den müsst ihr euch auch so, wenn ihr so in Bildern euch vorstellt, das war keine unscheinbare Person, das war einer, der richtig auch Gucci-mäßig angezogen war. Also der hatte also Klamotten an, da drehst du dich zweimal um, so war der, so läuft der auf, der ist überhaupt nicht unsichtbar, dieser Mann. Und deswegen ist der auch am Anfang in der Nacht zu Jesus gekommen, weil er sich gedacht hat, ich kriege ja nur Stress, wenn ich zu Jesus komme und die Leute sehen mich. Und dann ist er in der Dunkelheit der Nacht zu Jesus gekommen und hat gesagt, Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Das ist, berichtet uns Johannes im dritten Kapitel. Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und dann sagt Nikodemus, hä? Jesus, du sprichst in Rätseln, ich bin doch erwachsen, wie kann ich nochmal von meiner Mutter geboren werden? Und dann sagt Jesus, du musst von Wasser und von Geist geboren werden. Und dann erzählt er ihm etwas, was im Alten Testament verheißen wird. Also Mose spielt ja eine ganz große Rolle in diesen ganzen Analogien. Mose, der Retter, der das Volk Gottes aus Ägypten rausholt. Und der hat dann einen Stab aufgerichtet, Und mit einer Schlange dran, und dann, wenn die Leute auf diesen Stab geguckt haben, dann sind sie gerettet worden. Und der Jesus sagt, und das versteht dieser Nikodemus, weil er in diesen Bildern lebt, er sagt, der Sohn des Menschen, also ich, muss auch erhöht werden am Kreuz quasi. Und wenn du dann auf mich schaust und dir von mir deine Sünden vergeben lässt, wirst du von Neuem geboren, bekommst du quasi Leben. Darum geht es, Leben. Es geht bei diesem von Neuem geboren nicht letztlich um den Geburtsprozess, sondern um das Leben. Und dieser Nikodemus, der taucht hier jetzt wieder auf und hilft Josef. Und darauf bezieht sich Johannes. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal bei Jesus bei Nacht aufgesucht hat. Und dieser Nikodemus, der schleppt 33 Kilo Salbmischung mit sich rum. Also so viel brauchst du, um da einen Toten einzubalsamieren. 33 Kilo schleppt er da mit sich rum. Und sie nehmen den Leichnam vom Kreuz ab. Und das habe ich bisher filmisch noch nicht so dargestellt bekommen, aber ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie diese zwei Männer sich da einen abkrampfen. Hast du schon mal einen Menschen, der sich nicht regt, hantiert? Also wenn du im Rettungsdienst bist, vielleicht schon. Aber so ein Mensch wird dann schon sehr schwer. Und die haben richtig anpacken müssen. Also versuch dir das mal vorzustellen, dieser gemarterte Jesus, der da am Kreuz hängt, da sind die sich jetzt nicht zu schade, richtig all in. Also du hast danach gesehen, sie haben Jesus vom Kreuz runtergenommen. Das war unvermeidlich. Da konntest du, selbst so ein Schutzanzug hätte da nichts gerettet. Es war unvermeidlich, wie sie den da vom Kreuz runterhantieren und dann rumschleppen in diesem Garten und in einbalsamieren. Und was muss in einem Menschen passieren, der bei Nacht zu Jesus kommt und sagt, Jesus, soll keiner wissen, aber ich bin doch interessiert, aber ich habe Angst. Und dann geht der raus ins Licht, in die Öffentlichkeit, voll rein und exponiert sich so und sagt, Jesus, was auch immer, ich bin da, ich nehme dich jetzt, ich schlepp dich jetzt ins Grab. Ich habe über diesen Nikodemus nachgedacht und habe mir gedacht, Wahnsinn, wenn du dir überlegst, das ist ein Philosoph gewesen, das ist ein Gesetzesgelehrter, das ist einer, der das Alte Testament auswendig konnte. Das hat den so gerissen, das war für ihn plötzlich so klar, dass das der Messias ist. Für ihn so klar. zusammen mit den wohlriechenden Salben wird er dann jetzt einbalsamiert, Jesus, wie es bei der jüdischen Begräbnissitte ist. Und an dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab. Das war das Grab von Josef und in dem noch niemand gelegen hatte. Und in dieses Grab haben sie ihn dann gelegt wegen des Rüsttags, weil sie auch nicht mehr viel Zeit hatten. Haben sie einfach genommen, das Grab, was da lag, was da war, haben sie genommen. Du siehst, wenn du mit Jesus in Begegnung kommst, wenn du mit dem Tod und mit der Auferstehung in Kontakt kommst, verändert sich das Leben. Und daran kann man es erkennen, dass du damit in Kontakt gekommen bist, dass sich das Leben verändert hat. Und zwar möglicherweise sogar so dramatisch wie bei diesem Nikodemus, der gesagt hat, so Schluss jetzt mit Pietät, Schluss jetzt mit schönem Gewand, Schluss jetzt mit Ruhm und Anerkennung, ist mir egal, was die Leute sagen, ist es mir egal, was die Leute denken, ist mir völlig egal. Ich werde jetzt mich ganz diesem Jesus zuwenden. Und niemand hat gerechnet, was kommt. Jesus hat zwar gesagt, ihr werdet es sehen, am dritten Tage werde ich auferstehen, aber das haben sie nicht gehört und auch gar nicht geglaubt. Und am Morgen des Sonntags, also des darauffolgenden Sonntags, sonntagsmorgens, ist Maria zum Grab gegangen. Maria und sie wollten jetzt, weil sie gedacht haben, die Männer, manchmal denken ja Frauen, dass Männer das nicht so gut können hier. Das ist eigentlich auch so eine Frauenarbeit gewesen, den Leichnam zu balsamieren. Sie haben wahrscheinlich gedacht, ach, der Josef und der Nikodemus, ach, haben sie bestimmt schlammig gemacht, lass uns das nochmal. Und dann kommen sie her zum Grab und sie freuen sich gar nicht, dass der Stein weg ist, sie freuen sich nicht, sie sind total schockiert und rennen zurück und suchen Simon Petrus und den anderen Jünger, den Jesus lieb hat. Also so beschreibt sich der Johannes, der sagt nicht, und haben mich gesucht, sondern die haben den anderen Jünger gesucht, den Jesus lieb hat. Und er sagte zu ihm, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Haben die beiden Jünger erschreckt, aber haben dann eine Bewegung losgetreten. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Und jetzt kommt noch ein witziges Detail. Die haben einen Wettlauf gemacht. Die wollten gucken, wer als erstes am Grab ist. Sie liefen beide zusammen los, aber weil der andere Jünger, also ich war schneller als Petrus, kam ich als erstes am Grab. So, also der Johannes so, Petrus hinterher, Johannes vorneweg, kommt ans Grab, beugt sich vor und sieht die Leinenbinden liegen. Aber der hat sich nicht reingetraut. Man hätte dem Nikodemus noch sagen sollen, Nikodemus, hör mal, lass das sein mit dem Jesus, weil du bist ein Jude und du darfst dich nicht unrein machen jetzt vor den Feiertagen. Du darfst keinen Toten anfassen. Lass den hängen bis nach die Feiertage, dann können wir den immer noch beerdigen. Nikodemus sagt, das ist mir jetzt alles egal. Jesus Christus ist der Messias. Alles andere ist mir egal. So, und jetzt kommen diese beiden Jünger da atemlos ans Grab, beugen sich vor, sehen die Leinenbinden sorgsam da rumliegen. Ich habe mir das so vorgestellt, wie Jesus aufsteht. So, jetzt binden wir die Leinenbinden, jetzt legen wir das ordentlich, rollen das zusammen. Und das Schweißtuch auf dem Haupt Jesu, das da gelegen hatte, das lag nicht bei den Leinenbinden, sondern war zusammengerollt daneben an einer besonderen Stelle. Und da ging auch der andere Jünger, also ich, Johannes, ging auch ins Grab. Ich war als erster da und sah und glaubte. Und darum geht es. Es geht darum, dass du siehst und glaubst. Und du kannst Also das Sehen ist heute möglich dadurch, dass du einfach diesen Bericht nimmst und dich da hineinversetzt und dir deutlich machst, es ist jemand, der sich Mühe macht, mir zu beschreiben, was er erlebt hat, damit ich auch sehe und auch glaube. So unverstellbar ist deine Gnade, singen wir gleich, so unverstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Wisst ihr aber, das, was wir hier erleben, es geht nicht darum, dass wir irgendwie ein süßliches religiöses Gefühl haben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie fromm daherkommen, sondern die Dynamik, die da drin liegt, darauf bezieht sich ja Paulus, die Dynamik, die da drin liegt, ist eine Dynamik, die dein ganzes Leben erfassen kann, die dein ganzes Leben verändern wird. Und wenn du sagst, ich möchte gerne diese Kraft in mein Leben haben, dann lies diese Geschichte genau, diese Kraft, das war nicht, also im Grunde war das eine wahnsinnskräftige Erfahrung, aber es war keine elegante Erfahrung. Also dieser Nikodemus, wenn du dir den nur vorstellst, das war jetzt im Grunde, wo du sagst, wow, habe ich da Lust drauf? Ja gut, das ist Jesus, aber der ist tot und er ist total blutverschmiert. Und habe ich wirklich Lust darauf, mich da jetzt drauf einzulassen? Und Paulus sagt das auch an einer anderen Stelle. Er sagt, ich will die Kraft seiner Auferstehung, aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden erleben. Das heißt, die Kraft, die wir bekommen, die Gott uns geben will, die ist verbunden mit einer Schwäche, von der du sagst, will ich eigentlich nicht haben. Ich will eigentlich mein sauberes Gewand behalten. Ich will eigentlich meine Reputation behalten. Ich möchte eigentlich meinen Status behalten. Ich möchte eigentlich, dass die Leute gut von mir denken. Ich möchte eigentlich in dieser Angst weiterbleiben. Und Jesus sagt, gut, aber du kannst auch raustreten und dich ganz mit mir verbinden und ganz mir glauben. Und vielleicht bist du dieser Thomas, einer der 12. Jesus kam ja dann zu den Jüngern durch die Tür. Da war der Thomas nicht dabei und dann haben sie ihm gesagt, der Jesus war auch schon bei uns im Zimmer, wir mussten nicht mal die Tür aufmachen. Und dann sagt der Thomas, ja, das kann ja sein, aber ich glaube das nicht. Ich muss erst ihn sehen, ich muss ihn anfassen, ich muss ihn spüren. Ich muss meine Finger auf seine durchbohrten Stellen legen, meine Hand in seine durchbohrte Seite, vorher glaube ich es nicht. Und wir kommen heute schon auch ungefähr dahin, wenn wir uns diese Geschichte von Nikodemus und auch jetzt von Thomas anschauen. Jesus ist hier, du kannst ihn berühren. Er wirkt und er wirkt am liebsten am Sonntag. Und ich frage mich, wieso man eigentlich freiwillig darauf verzichtet, nicht in Gottesdienst zu gehen. Das ist eigentlich ein unglaubliches Privileg, wenn man weiß, dass Jesus gerade an diesem Sonntag auch besonders wirken möchte, wie wir in den letzten Gottesdiensten gesehen haben. Der Schabbat, am Schabbat hat er notorisch gewirkt. Das hat alle Leute immer aufgeregt. Warum macht er das am Schabbat? Warum macht er das nicht an irgendeinem anderen Tag? Jesus hat gedacht, der Schabbat, das ist der Tag, an dem ich wirken will. Und 8 Tage später sind die Jünger wieder zusammen, Thomas war dabei. Und da kam Jesus wieder durch die verschlossene Tür, trat in die Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Selbst so ein Thomas bekommt nochmal so einen extra Loop von Jesus. Der muss nicht einfach nur glauben, sondern er. Und wenn du sagst, Johannes, das reicht mir nicht, was du mir da erzählst, das reicht mir nicht, was du erlebt hast, das reicht mir nicht, was du gesehen hast. Gut, dann nehmen wir den Thomas noch dazu, der genauso denkt wie du, der sagt, gut, das reicht mir aber immer noch nicht. Dann sagte er zu Thomas, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her. Leg sie an meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern sei gläubig. Und darum geht es an Ostern. Darum geht es an Ostern, dass du sagst, diese Geschichte mit Jesus ist so gewaltig, so verrückt, so stark, so lebensverändernd. Das kann ich einfach nicht von mir weghalten. Das hat direkt mit meinem Leben zu tun. Und Thomas antwortet und sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Mein Gebet ist, dass du von diesem Ostergottesdienst diese Sehnsucht in dein Herz bekommst, dass du sagst, da ist so viel mehr für mich zu bekommen, da ist so viel mehr für mich zu erfahren, da ist so viel mehr an Verheißung da, da ist so viel mehr Kraft da, da ist so viel mehr Veränderung da, da ist so viel Hoffnung da, da ist so viel Leben da, dass selbst die schwerste, todeste Nacht dem nicht standhalten kann, weil das Licht überwindet die Finsternis. Es gibt keine Möglichkeit für die Finsternis, wenn da Licht ist. Und es gibt keine Möglichkeit für den Tod, wenn da Jesus Christus sagt, ich habe den Tod überwunden. Und Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das betrifft dich, das sagt Jesus gerade zu dir. Selig bist du, wenn du jetzt nicht dabei warst, aber es doch glaubst. Lass uns mit dem letzten Lied auf diese Predigt antworten.